Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir Bengs, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin.
Heute mal ganz energisch reiten in die neue Runde.
Ja, genau. War ein bisschen viel los die Woche, ich bin ein bisschen platt.
Ja, wir sprechen zu euch aus der Vergangenheit, wo es noch kühl war.
Sei ruhig, ich will gar nichts davon hören.
Soll das nächste Woche wieder warm werden, oder was?
Ja, über 30 Grad, deswegen sage ich, er soll bloß leise sein. Ich will es nicht hören.
Ach, Menno. Ja gut, ich meine, okay, komm, sind wir ehrlich. Wir könnten schlimmer haben, wir könnten jetzt in Japan sitzen. Denn in Japan sind Temperaturen über 40 Grad seit 3 Tagen, beziehungsweise wahrscheinlich wohl noch, bis der Podcast läuft, weil die Aussichten sehen gar nicht so toll aus. Gar nicht gut, und es werden immer mehr Menschen in die Krankenhäuser wegen Hitzschlag eingeliefert, denn der Körper ist noch nicht daran gewöhnt. Dementsprechend kippen leider sehr, sehr viele Menschen um. Das sind jetzt mittlerweile schon über 1000. Es gibt auch schon 3 Todesopfer. Ja, toll ist das aktuell nicht.
Es ist Hitzewarnung. Es ist im Endeffekt fast schon so katastrophenmäßige Warnungen und Zustände, ja, in einigen Bereichen, ne?
Also es musste auch tatsächlich schon die neueste Warnstufe ausgerufen werden. Damit hätte ich dieses Jahr noch nicht so früh gerechnet. Da kommt gerade alles zusammen. Also ist gar nicht gut.
Es ist komisch. Es ist unüblich, weil das Monsunklima in Japan, das ist normalerweise ziemlich berechenbar. Mhm. Das schwankt nicht wie blöd in alle Richtungen. Es gibt eine Regenzeit, es gibt eine Hitzezeit und etc. Fimiau, ne? Aber das fängt jetzt auch da schon an, ein bisschen zu wackeln. Das ist jetzt eine Welle von Hitze. Also normalerweise ist es nicht so.
Nee. Ja, es ist im Prinzip der Hammer, der jetzt kommt. Aber man hat ja rechtzeitig davor gewarnt. Also ich glaube, vor 2 Wochen haben wir schon gesagt, dass man genau jetzt damit rechnet, dass die brutale Hitze kommen wird. Und tada, Überraschung, sie ist auch da. Leider.
Ja, aber schön ist es halt trotzdem nicht, muss man leider ganz ehrlich sagen. Und man rechnet auch damit, dass dieser Sommer wieder eine ganz schön große Katastrophe wird.
Ja, da muss immer dran denken, Japan ist ein Land, das besser darauf vorbereitet ist. Da sind Klimaanlagen an jeder Ecke und in jedem kleinen Ständchen, anders als bei uns. Und trotzdem geht's bei denen drunter und drüber. Also es ist einfach logistisch kaum zu meistern, sowas. Ne?
Mhm. Außerdem vergessen die Leute halt, es ist nicht heiß im Sinne von, oh, jetzt schwitzen wir alle und stinken so ein bisschen, sondern es ist heiß, wenn du zu lange draußen bleibst, fällst du tot um. Ja. Niveau erreicht. Und das ist so der Unterschied. Das eine, das kann man noch irgendwie über, vielleicht noch ein bisschen genießen, aber das andere ist halt wirklich tödlich, und das ist halt die Situation in Japan gerade, wo es halt und wirklich heiß bleibt drin.
Richtig, und in Japan kommt noch dazu, dass natürlich der Anteil älterer Menschen viel höher ist, und die sind natürlich besonders gefährdet, genauso wie Schüler, also Kinder. Und dann kommt noch hinzu, Bauern sind extrem gefährdet, deswegen wurde auch eine Aktion gestartet, dass sich Freiwillige bemühen sollen, Bauern auf den Feldern anzusprechen, ob sie genug getrunken haben und so weiter und so fort. Natürlich kommen da noch ein paar andere Auswirkungen, wie man hat ja eh schon seit Monaten mit der Wasserknappheit zu kämpfen, und die wird jetzt noch schlimmer. Ernteausfälle, damit rechnet man auch. Also das ist alles andere als Spaß.
Ja, also muss sich was einfallen lassen. Irgendwelche neuen Ideen müssen her, irgendwelche neuen Routinen und Gesellschaftssachen, mit denen man gegen die Hitze kämpfen kann.
Das stimmt.
Ja, da ist ja eine Sache. Ja, okay. Sorry, kannst du mach ruhig weiter.
Und da wären wir dann bei der einen Sache, die diese Woche, letzte Woche so extrem durch die Medien ging. Der Kühlschrank für Menschen. Ich musste das so aufgreifen, ich fühle mich gerade schlecht. Nein, also, darüber hatte wirklich jeder berichtet, und alle so, ja, und der soll dann überall in Japan aufgestellt werden und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir erstmal korrigieren. Erstens, kein Kühlschrank, ist eine Kühlkabine. Punkt. Also, man soll auch nicht ewig 3 Tage da drin sitzen, sondern das Ding kühlt einem für eine gewisse Zeit runter. Das soll auch einen guten Effekt tatsächlich haben. Aber man soll da bloß nicht drin sitzen bleiben. Das könnte zu Unterkühlung führen. Zum anderen, es ist eine Kühlkabine, und die wird auch nicht überall in Japan aufgestellt, sondern die ist speziell für Menschen, die halt draußen arbeiten. Also für Firmen gedacht, dass sie das Ding da hinstellen, um eben ihre Mitarbeiter zu schützen. So viel zum Thema Klarstellung. Ansonsten, ja, es sieht aus wie ein Kühlschrank.
Ja, ich meine,
es geht anscheinend nicht effizienter. Ne?
Bestimmt. Ich meine, ich finde das ja eine ganz nette Idee, aber ich finde dieses sehr drastische Runterkühlen, ist das nicht gefährlich? Weil da steht drin, dass halt diese dieser Rückenwind, der da dich kühlen soll, so um die 5 Grad nur kalt ist. Und ich denke mir, ja, wenn ich jetzt aus 35 Grad Hitze da reingehe, mich auf 5 Grad kurz runterkühlen lasse und dann wieder in die 35 Grad Hitze gehe, ist das gesund?
Ich bin kein Arzt, aber ich bezweifle das ein bisschen, wenn ich ehrlich bin.
Weil man sagt ja selbst beim Schwimmen, ne, wenn es heiß ist und du springst irgendwie in kühles Gewässer, sollst du dich ja vorher schon so ein bisschen abspritzen, weil du kannst einen Herzinfarkt davon kriegen, ne?
Also, ja, stimmt. Aber es gibt auch die Leute, die direkt aus der Sauna ins Eiswasser gehen und das soll auch gesund sein.
Ja, Moment, stopp. Also erstmal, das sind keine Menschen, das halten wir mal kurz fest. Ich halte diese Person für außerirdische. So, ne, so viel dazu. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt in dem Fall nicht sicher. Von daher, keine Ahnung, ich tippe drauf, es kann durchaus gefährlich werden. Deswegen wird das Ding ja auch nicht überall auf der Straße aufgestellt, damit zum Beispiel ältere Menschen das nicht nutzen und dann reihenweise umkippen. Weil ich glaube, für die dürfte es sehr gefährlich werden. Wenn man aber eh schon Beschwerden durch eine Hitzeerschöpfung hat, dann kann das durchaus helfen, so wie ich das jedenfalls mitbekommen habe. Trotz allem, wie gesagt, das ist kein Ding, was überall aufgestellt wird, weil das wäre dann in dem Fall definitiv lebensgefährlich. So, ja, jetzt haben wir auch mal wieder aufgeklärt. Props gehen raus an die deutsche Presse. Man schreibt doch nicht immer irgendwelche Pressemitteilungen einfach ab.
Weißt du, ich bin kein Ingenieur, deswegen weiß ich es nicht mit Sicherheit. Aber es wirkt ein bisschen komisch auf den ersten Blick. Würdest du nicht eher ein Zelt aufbauen wollen und da eine Klimaanlage reinmachen, dass man so eine Abkühlpausenzelt hat? Ne?
Das muss theoretisch, ne?
Aber ja, anscheinend ist das
schon
zu teuer und funktioniert nicht gescheit im Vergleich zu so einem Teil hier, ne? So einer Kabine.
Ja gut, ein Zelt kann natürlich auch ganz schön warm werden, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich tippe mal drauf, dass der Stromverbrauch einfach um Längen höher ist. Bei der Kabine ist ja ein bisschen was anderes. Dazu kommt auch noch, dass sie relativ einfach aufzubauen ist. Du stellst sie halt hin, steckst an die Steckdose und fertig. Jo. Die ist halt nur teuer. Sie kostet nämlich 1,5 Millionen Yen, das sind so ca. 8.600 Euro. Das ist schon ordentlich.
Das ist ein ziemlich teures Klo. Ich meine, wahrscheinlich bist du da nicht komplett abgeschlossen und hast deine Ruhe, oder? Das ist wahrscheinlich offen. Also was heißt offen? Sichtbar nach außen.
Ja, es hat eine Glastür. Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen kurios.
Damit die Leute sehen, ob du umkippst, das wäre nicht gut.
Ja, ich meine, es ist ja eine ganz nette Idee. Ich dachte halt auch so eher an diese, ja Gott, wie nennt man die denn in Deutsch? Man kennt die so aus Freizeitparks in Japan, glaube ich, so aus Disneyland oder so. Da haben die so Zerstäuber, was bei uns halt so im Gemüseregal manchmal zu sehen ist im Supermarkt,
ja,
dass
gut,
die so runterkühlen sollen.
Ja, aber die Dinger gibt es zumindest in Supermärkten, soweit ich weiß, nicht mehr. Die wurden nämlich auch abgeschafft, weil keimtechnisch nicht ganz so toll. Aber ja, diese Kühlwände sind eigentlich schon eine coole Sache. Nur hier in dem Fall geht es halt um Arbeiternehmer, zum Beispiel auf einer Baustelle. Und die brauchen da schon ein bisschen mehr. Da wird so eine Wand nicht ausreichen.
Okay, auch interessant, ja.
So, kommen wir mal zur Politik. Juhu.
Juhu.
Da ist mal wieder ganz viel Spaß. Fangen wir mal ganz kurz an mit Umfragewerten. Denn die Umfragewerte für die japanische Premierministerin sind gerade im freien Fall. Und zwar in allen Umfragen, nicht nur in einer. Man merkt, die Leute haben langsam doch ein bisschen die Schnauze voll von dem ganzen Chaos, der da stattfindet. Dann kommt hinzu, dass die japanische Premierministerin immer größere Probleme hatte, Regierungskoalitionen zusammenzuhalten. Denn man ist sich uneinig, dass man sich uneinig ist in sehr, sehr vielen Punkten. Weil die beiden Parteien haben keine klare Linie. Das ist ja auch eher so eine Zweckgemeinschaft. Damals, als Seko Maito die Koalition verlassen hat, das war ja ein ganz schön harter Schlag, aber die Nippon Ishin und Kai ist im Prinzip so ein Notnagel. Und das merkt man momentan immer stärker, besonders gerade bei zwei Gesetzesentwürfen, die man unbedingt durchdrücken will. Dazu gehört halt die zweite Hauptstadt, die Tokio ersetzen soll. Das will die Ishinokai auf alle Fälle. Man konnte sich bisher aber noch nicht drauf einigen, weil die Opposition da saß. Aber Leute, habt ihr ja nicht aneinander waffelt. Das ist alles viel zu teuer. Dementsprechend kommt man da nicht weiter. Dafür hat man jetzt die Sitzungsperiode des Unterhauses extra verlängert, damit man das auch irgendwie durchbekommt. Und die Verkleinerung des Unterhauses. Da, klar, haut natürlich auch jeder Gegner nicht gegenhauen kann, weil logisch, das trifft die Opposition und da ist man gar nicht mit einverstanden. Aber die Nippon Ishin möchte das halt unbedingt durchbringen.
Ja.
So, das Problem ist, auch innerhalb der LDP ist er mittlerweile extrem unzufrieden.
Die Ishin, Die Innovationspartei nennt sie sich ja auch. Die ist schon sehr innovativ, aber einige von den Ideen, die sind so ein bisschen fiebertraummäßig. Ne? Die haben schon einiges hergebracht, was wild war. Ich habe mir immer gedacht, die machen das da, weil sie Aufmerksamkeit und Relevanz wollen. Ne? Also, dass sie nicht wirklich solchen Blödsinn wollen, aber manchmal bin ich mir gar nicht so sicher.
Ich höre mittlerweile auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Also, das teilweise die Vorschläge einfach zu kurios. Und auch, ja, wie soll ich sagen, also wirklich innovativ finde ich das meiste von denen jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und übrigens die Bevölkerung auch nicht, denn die Proteste werden immer lauter. Naja, und da kommt ja noch hinzu, dass allgemein in der Regierung gerade ganz schön viel Blödsinn gelabert wird. Es gibt jetzt eine Aussage des japanischen Verteidigungsministeriums, beziehungsweise Ministers. Da sind, glaube ich, einigen alles aus dem Gesicht gefallen, denn der hat eine Debatte ohne Tabus über Atomwaffen für Japan gefordert. Kam nicht so gut an.
Ja, das ist zwar, wenn du es völlig aus dem Kontext dir anschaust, dann ist das Realpolitik, ne? Du kannst dir die ganze Welt angucken und sagen, ja, auf Amerika können wir uns nicht verlassen. Andere Länder in Europa wollen jetzt selber mehr auf Atomwaffen setzen, weil sie sich auch nicht auf Amerika verlassen können zur Abschreckung. Und dann sollte Japan auch darüber denken, was sie selber machen. Aber klar, der Kontext kommt von der Seite und grätscht dich einfach um, weil die Japaner werden niemals die Idee auch nur würdigen, dass Japan Atomwaffen gut findet. Ne?
Nein, es ist ja nicht nur das. Es ist halt vor allen Dingen so, dass das jetzt zu einer Zeit kommt, wo man eh sagt, sag mal Leute, was macht ihr da in der Regierung? Also die Kritik der oder der Großteil der Bevölkerung kritisiert halt, dass die Regierung einfach wahllos Gesetze erlässt, aber sich nicht um die eigentlichen Probleme kümmert, die nun mal da sind. Also jetzt zum Beispiel sind ja die Lebenshaltungskosten wieder gestiegen, weil die Lebensmittelkosten mal wieder explodiert sind. Allgemein steigt die Inflation jetzt wieder an und solche Spirenzien. Der Yen ist gerade im freien Fall. Also der hat ja jetzt den Stand von vor 40 Jahren gegenüber den Dollar erreicht. Das ist für Touristen super, für die Menschen in Japan, die da leben, leider nicht. Dann dass der Irankrieg wieder komplett entflammt ist, kommt auch nicht ganz so gut an. Bringt in Japan tierische Probleme mit sich. Und darum kümmert man sich nicht. Also zum Beispiel die Diskussion über Absenkung der Verbrauchsteuer, also sprich das, was man bei uns als Märchensteuer bezeichnet, die sind abgebrochen worden. Nichts, was die Regierung verspricht, ist bisher eingehalten worden. Man redet über Waffen, man redet über Verkleinerung des Parlaments und so weiter und so fort. Aber eben nicht mal wesentliche Dinge. Und jetzt kommt da natürlich dann noch der komische Vogel und stellt sich hin und sagt, wir müssen mal über Atomwaffen reden.
Ja, irgendwie, die suchen die Fettnäpfe, ne? Auch diese neue Regelung zur Thronfolge haben die Japaner auch nicht gemocht. Und es ist auch wieder mal so eine Sache, die hat keine Priorität, wenn die Leute sich kein Essen kaufen können oder die Miete nicht bezahlen können.
Und sie hilft ja noch nicht mal.
Ja, das natürlich. Das ist ja das Nächste. Da sind wir derselben Situation mit dem Gesetz zur Beschädigung der Nationalflagge, wo die Leute auch sagen, warum kommt ihr denn auf den Bullshit jetzt? Den braucht kein Mensch, da hat niemand danach gefragt. Ja. Und trotzdem haut ihr dann so einen Rotz raus. Und das ist, glaube ich, so dieselbe Richtung, wo man denkt, warum kommst du jetzt darauf, darüber zu reden? Und es war doch vorher auch keine Debatte. Also warum jetzt damit anfangen, ne?
Ja, vor allen Dingen, wohlgemerkt, das ist übrigens auch eine Idee der Ischen gewesen. Die wollte unbedingt dieses, wer die Flagge beschädigt, der ist bu. Im Prinzip befürchtet man vor allen Dingen auch, dass Japan halt zu einem Staat wird, der seine Menschen wieder komplett überwacht. Das kennt man alles schon aus der Vergangenheit und man befürchtet, es kommt jetzt zurück. Also zum Beispiel wird ja der Nationale Geheimdienst am 31. offiziell gegründet. Ja, nicht gut. Besonders, wenn man eine Sache jetzt noch bedenkt, es gibt da nämlich ein kleines Skandelchen, wo man auch gerade in der Regierung nicht müde wird, das Ganze, wie soll ich sagen, klein zu reden, vorsichtig ausgedrückt, mit ziemlich komischen Aussagen. also sprich ist nie gewesen. Es geht nämlich darum, dass sich jetzt herausgestellt hat, dass eine Abteilung des Militärs, also der Selbstverteidigungsstreitkräfte, mal so ganz fröhlich bestimmte Bürger ausspioniert hat, von vorne bis hinten. Und zwar geht's bei dem Datengesammel um die politische Haltung zum Patriotismus, zur Einstellung zum Militär, Geschlechtereinstellung und so weiter und so fort. Ohne dass angeblich das Verteidigungsministerium davon wusste. Und das gibt in Japan gerade ganz gewaltig zu denken.
Ja, ist ja nicht so, als wenn das gerade so ein aktuelles Diskussionsthema wäre, ne? Also, upsi, wer hätte denn damit jetzt rechnen können, als wenn wir es nicht prophezeit hätten?
Meine Güte, besonders die Parallelen erschrecken mich, weißt du? Es ist genauso wie bei Amerika, was damals Snowden überall an die Wand gebatscht hat, ne?
Ja. Also es ist krass und erschreckt auch extrem, weil wie gesagt, Japan kennt das Thema aus den 50er, 60ern und das gibt böse Erinnerungen. Und jetzt kommen sie natürlich dann, der Geheimdienst und so weiter. Das Verteidigungsministerium meinte gestern, nachdem der Bericht rauskommt, wir prüfen das heute, nein, das gab's nicht, nein, auf gar keinen Fall.
Wir haben uns selbst überprüft und konnten kein Fehlverhalten feststellen. Ja, das kennen wir schon.
Ja, genau, das ist das Problem. Also läuft nicht ganz so toll. Und die Menschen befürchten halt wirklich, es wird langsam alles in Richtung Überwachung stark gebaut. Dazu kommt übrigens auch, dass da ein Peter Thiel ganz, ganz groß gerade mitspielt, weil mit denen trifft man sich ab und zu mal. Naja, und ich glaube, man muss jetzt nicht erwähnen, wer das ist, ne?
Es ist irgendwie, ja, es ist ein komischer Trend, weil es auch die Bevölkerung so sehr verunsichert, dass sie dann zu den Extremen wieder gehen.
Ja. Ne?
Dass sie dann irgendwie Zulauf zur Sanseito haben, was kein Mensch will. Ne? Nee, auch da keine in der LDP.
Tatsächlich nicht. Tatsächlich profitiert endlich mal die Opposition davon.
Was? Das kann ich mir nicht erzählen.
Doch, echt? Tatsächlich, laut den Umfragen, gewinnt gerade die Opposition dazu. Kaum zu glauben, aber ja. Also man muss ganz ehrlich sagen, was man an der Hand des Ganzen merkt, ist, dass die Politverdrossenheit nachlässt, weil einfach die Menschen sich wirklich böse Gedanken machen. Und man ist halt sehr, sehr unzufrieden mit der Premierministerin mittlerweile. Klar, sie hat immer noch eine Mehrheit, aber wie man ja sieht, sie wackelt. Und dann sieht man halt auch jeden Tag neue Demos, die immer größer werden. Das ist schon sehr auffällig. Und es fällt auch tatsächlich sehr stark auf, dass es gerade auf X mittlerweile unglaublich viele Japaner, naja, also japanische Accounts in Anführungsstrichen, herumrennen und nicht müde werden. Das sind alles nur linksextreme Spinner und das sind nur ein paar wenige und so weiter und so fort. Aber nein, das sind es eben nicht. Es sind wirklich viele und es werden halt immer mehr. Und man ist gnadenlos unzufrieden. So, und dann gibt's da nur so Sachen wie zum Beispiel, dass die Premierministerin ja auch gerne im Fettnäpfchen springt. Hüpfen kann man das schon nicht mehr nennen. Also eigentlich badet sie, glaube ich, gerne drin, denn sie hat jetzt letzte Woche erstmal gesagt, na ja, also ich meine, ne, 3 Stunden Schlaf pro Tag, da bekomme ich wunderbar klar. Sie hat sich letztens dann auf X auch noch darüber gefreut, dass sie jetzt mal 5 Stunden Schlaf bekommt. Und das in einem Land, das ganz hochoffiziell unter Schlafproblemen leidet, und das ist wirklich eine Volkskrankheit, kam auch nicht gut an, inklusive dessen, dass man natürlich sagt, sagen wir mal, nach 3 Stunden Schlaf ist die Frau überhaupt noch fähig, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Ja, man hat ja sich so etwas lustig drüber gemacht, das heißt ein bisschen, man hat sich ziemlich lustig drüber gemacht und meinte, ja, na gut, das erklärt aktuell so die politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Wenn man nur 3 Stunden pennt, würden wir auch so eine Scheiße bauen. Und das ist nicht nur aus dem Westen als Joke rübergekommen, auch die Japaner haben gesagt, also das ist ja nun wirklich nichts, worauf man stolz sein sollte, ne? Also das mit dem, ich weiß nicht, ob sie damit einfach nur angeben wollte oder zeigen wollte, hey, yo, ich bin so hip und cool, ich arbeite die Nacht durch. Das ist gewaltig nach hinten losgegangen. Ich glaube, ich habe nichts Positives dazu gelesen.
Nein, es gab auch wirklich null Positives. Also das stieß von vorne bis hinten auf richtig heftig Kritik. Und ja, man nutzt das auch so ein bisschen als, aha, daran liegt das jetzt, also dass eben hier so viel hin und her und katastrophal läuft. Ja, und da gibt's ja noch einen Punkt. Denn die Opposition, die wird jetzt, ja, die zeigt Zähne, muss man ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend lieferte sich die Oberhausabgeordnete Reno mich mit der Premierministerin am 17. einen ziemlichen Schlagabtausch, der für japanische Verhältnisse schon ungewöhnlich ist, wenn ich ehrlich bin. Denn das Problem ist, dass die Premierministerin sehr ungern zu Beratungen geht. Sehr, sehr ungerne zu Beratungen. Und das hat sie ihr einfach eiskalt vor den Latz geballert und auch freundlich freundlich in Anführungsstrichen gefragt, Frau Premierministerin, gehen Sie gerne zur Beratung? So, ja. Denn im Gegensatz zu ihren Vorgängern macht sie das nämlich anscheinend gar nicht so gerne. Denn die Teilnehmerquote ist, ja, sehr gering.
Auf jeden Fall, Sie wollen damit sagen, Takeichi ist schuld daran, dass wir uns im Moment um so viel streiten und dass nichts vorangeht in der Regierung, ne? Dass das alles verschleppt und verzögert wird, weil Ishiba, ne, ihr Vorgänger, hat an dreimal so vielen Beratungen teilgenommen wie sie. Und dann fragst du dich, wenn die nur arbeitet und nicht schläft, was macht sie dann, wenn sie nicht zu dem Rest der Regierung, zu den Beratungen geht, um da ihre Arbeit zu machen?
Wahrscheinlich versucht sie die restliche Zeit nicht einzuschlafen, weswegen sie auch nicht zur Beratung geht, weil sie da wahrscheinlich einpennen würde.
Ja, ach so, und Moment, wir haben ja noch eine Klitzekleinigkeit. Wir haben ja noch das Videoskandelchen, das sie ja gerade krampfhaft versucht, unter den Tisch zu fallen zu lassen. Tja, der letzte Versuch letzte Woche kam auch nicht so gut an. Es ist eigentlich schon... sie hat ein Statement ihres beschuldigten Sekretärs vorgelegt. Ja, das hätte sie lieber nicht gemacht, denn dieses Statement war
fragwürdig.
Ja, dezent ausgedrückt, extrem fragwürdig.
Also das hört sich alles so wie eine wilde Seifenoper an. Das hört sich an, als hätte jemand dazu ein Drehbuch geschrieben.
Also sie steuert extrem kreuz und quer durch das gesamte Fahrwasser. Es ist keine Ruhe da. Man kann das ein bisschen hier mit unserer Situation vergleichen. Unsere Politik, sagen wir mal ehrlich, unsere Regierung ist momentan eher ein Trümmerhaufen als alles andere. Es läuft total chaotisch ab. Man hört von allen Seiten immer nur unterschiedliche Dinge und so weiter und so fort. Und so ist es in Japan aktuell auch. So, und vielen Menschen geht's eigentlich, ich glaube, wie jeden von uns hier. Man hat einfach die Schnauze voll. Man wünscht sich eigentlich wieder eine ruhige Politik, die einfach läuft. Klar, man kriegt die Nachrichten mit, aber es ist halt eben nicht so, dass es ständig irgendwas den Menschen teurer gemacht wird, sondern die machen halt einfach in Berlin, lasse machen, mein Leben geht weiter, fertig. So, und nicht eben, ich muss jetzt Angst haben, wie kriege ich morgen noch was zu essen auf den Tisch? Oder wie bezahle ich, meine nächste Zahnbehandlung oder was weiß ich was. Und das ist halt in Japan genau dasselbe. So, und davon haben die Leute einfach auch die Schnauze voll, was verständlich ist.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, aber das heißt dann, sie gucken nicht hin auf die Pläne der Regierung, weil Pläne hat die Regierung, auch die japanische Regierung.
Ja, aber Pläne... Okay, fangen wir erstmal sachlich an und danach kommen wir zu den Ökonomen.
Ja.
Oh Mann, ey. Denn die japanische Regierung hat ihre ersten Leitlinien für die Wirtschafts- und Finanzpolitik unter der Premierministerin beschlossen. Und der Kurs sagt, ich fasse das mal kurz zusammen, wir geben jetzt ganz viel Geld aus und dann wird die Wirtschaft schon wachsen.
Ja,
Der Vorschlag bei uns, wir machen den Sonntag jetzt für einen grundsätzlichen verkaufsoffenen Sonntag, damit die Leute auch mehr Geld ausgeben. Da gibt es nur ein Problem.
Welches Geld?
Mit was für einem Geld?
Ja, du, das ist so blöd, weil der verkaufsoffene Sonntag ist nicht unbedingt der schlimmste auf der Welt. Definitiv nicht, da gibt es sogar Vorteile von. Aber hier bei Takeichis Plänen und Leitlinien, im Endeffekt sagen sie, ja, gebt Geld aus und all das, was wir vorher vorgeschrieben haben, von wegen, wie ihr euch zurückhalten sollt beim Geld ausgeben, das fällt jetzt erstmal weg. Ne?
Nö, das und geht noch, kommt noch besser.
Ja, ja, genau. Die schwarze Null, das Überschussziel, das geben wir auch auf. Das wird gar nicht erwähnt. Ne? So, Haushalt ausbalancieren.
Nee, es kommt noch besser.
Noch mehr.
Und zwar sagt diese Leitlinien, dass der Staat und die Unternehmen insgesamt 370 Billionen Yen in den nächsten Jahren investieren sollen. Ist eine schöne Summe, ist also wirklich nicht gerade wenig. Hört sich auch erstmal gut an. Heute kam allerdings die Meldung, dass die japanischen Unternehmen ihr Geld lieber horten, als zu investieren.
Oh, okay. Das ist
weil der Markt
gut.
ist momentan viel zu unsicher. Also sprich, die Wirtschaft ist gar nicht bereit, so viel Geld zu investieren. Plus, dass ungefähr alle Ökonomen gesagt haben, wie soll das funktionieren?
Ja, die Regierung kann halt die Firmen nicht zwingen. Also sie könnte es sich nicht leisten. Dann
nö,
wär's
nicht nur das, die Regierung hat das Geld schlicht und ergreifend gar nicht. Ja. Man geht immer davon aus, man kann einfach immer weiter Schulden machen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass man, glaube ich, in den Leitlinien ein bisschen vergessen hat, dass die Bank of Japan ständig den Leitzins erhöht und jetzt auch wieder erhöhen will, um eben was gegen die Inflation zu unternehmen. Dadurch dann die Summe, die man anhand, also an Zinsen für die Schuldenrückzahlung zahlen muss, immer größer wird, logischerweise, dass man ja eh schon dabei ist, um die Wette zu subventionieren wie ein Bekloppter. Ja, so funktioniert das System irgendwie nicht.
Ja, man müsste meinen, dass die Regierung den Yen einfach so ignoriert und er deswegen wohin geht, wo er will. Aber nee, die stocken ja eine ganze Menge Geld da rein, ne?
Ja, das kommt auch noch dazu, dass jetzt gerade wieder angekündigt worden ist, dass man eben in den Devisenmarkt eingreifen möchte, um den Yen wieder zu stützen. Hat man ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, hat ein paar Mal für ein paar Tage was gebracht, danach ist der Yen weiter abgesammelt. Und der Yen wird auch noch weiter absammeln, gerade eben durch den Blödsinn, den Trump da im Iran veranstaltet. Denn die japanische Regierung kauft ihre Energiegeschichten, also Öl etc. bla, in Dollar. Und damit verliert der Yen gerade seinen Ruf als sicherer Hafen. So, und falls ihr übrigens nochmal über so einen komischen oder falls ihr über Finanztipps stolpert, wenn ihr nach Japan sucht, die sagen gerade alle, Japan ganz toll, Japan hat die Energiekrise gemeistert etc. bla bla, man soll in den Yen investieren. Liebe Leute, macht es bitte nicht. Ist gerade eine ganz blöde Idee.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen, als jemand, der in einem Büro mit Finanzberatern arbeitet. Ja. Glaubt also, nicht alles, was im Internet steht.
Nee, bitte, ich muss auch ganz ehrlich sagen, was wir jetzt in der letzten Woche zu dem Thema an Pressemitteilung mit der Bitte, wir sollen die doch veröffentlichen bekommen haben, das geht über keine Kuhhaut mehr. Und ich bin jetzt, weiß Gott, kein Finanzexperte, aber selbst ich sehe, dass das eine verdammt blöde Idee ist.
Ja, es ist zu schade, aber diese Leitlinien sehen aus wie ein Luftschloss und sind wahrscheinlich auch aus einer Menge Luft gemacht.
Ja, sie sind ein reines Luftschloss.
Ja. Weil im Grundsatz ist es ja nichts Schlechtes. Geld auszugeben und Geld zu machen ist richtig. Aber du kannst halt nicht Realistisches durchziehen, weil keiner wird dir jetzt Geld ausgeben.
Es ist ja nicht nur das. Es ist ja vor allem
die ganze Welt steht gegen dich.
Ja, und vor allen Dingen kommt ja noch hinzu, wo man das Geld ausgeben möchte. Vor allem, weil man möchte wieder Weltspitze werden. In vier Bereichen, Biotechnologie etc. bla bla, KI logisch. Ne? Aber das bringt im Inland halt einfach nicht wirklich was. Und das ist halt eben dieses Ding, was auch die Menschen mittlerweile sagen, hallo? Denn man sieht einfach nicht konkret, was im Inland gemacht wird, um die großen Probleme zu lösen. Also als kleines Beispiel. Es ist so, dass jetzt gerade Sommerferien sind in Japan. So, dadurch fallen kostenlose Schulmahlzeiten für die Kinder weg. Ja, was machen also gerade einkommensschwache Familien? Naja, sie sparen am Essen, aber halt eben auch an den Klimaanlagen, weil sie sich den ganzen Spaß nicht mehr leisten können. So, dann die Horrornachricht. Die Inflation ist seit das erste Mal seit 2 Monaten wieder nach oben geschossen. Plus, dass wieder eine neue Preissteigerungswelle angekündigt worden ist. Die Menschen sind mittlerweile am Limit, und zwar am absoluten Limit. Und gerade einkommensschwache Familien, ja, die kommen überhaupt nicht mehr klar, weil, naja, die Sozialhilfe oder sagen wir mal überhaupt die staatliche Hilfe wird ja nicht angehoben. Nö, die lässt man natürlich so laufen. Und das Einzige, was man halt hört, ist, ja, wir müssen da Geld reinpumpen und da Geld reinpumpen. Wir müssen an die Weltspitze, wir müssen KI und. So, man hat aber Takeshi damals aus anderen Gründen gewählt. Denn erstens, die Verbrauchsteuersenkung war ja das zentrale Thema des Wahlkampfes neben Ausländern, da kommen wir gleich noch zu. Da ging es nämlich dann darum, ja, wir werden das ganz schnell lösen und es wird gleich wieder schnell alles für euch günstiger. Darauf haben unglaublich viele Menschen gehofft. Das war ein Grund, warum die LDP damals im Wahlkampf gewählt wurde, nachdem das Oberhaus aufgelöst wurde. So, hat nicht wirklich geklappt, weil man fing ganz schnell irgendwann an, dieses Ziel ganz gewaltig nach hinten zu schieben. Aktueller Stand ist, könnte vielleicht im April kommen. Das war der Stand, bevor übrigens die Beratungen diese Woche ausgesetzt worden sind. Weil man ist sich einig, dass man sich uneinig ist. Yippie. Dann gibt es immer noch das Problem, dass auch da Ökologen gesagt haben, aber Leute, das ist eine eurer Haupteinnahmequellen. Wie wollt ihr das denn ausgleichen? Das geht nicht. Es ist unmöglich. Das geben die Zahlen nicht her. Das Problem wurde gar nicht erst bearbeitet. Vielleicht hat man sich mal die Schlagzeilen angeguckt, aber das war es dann auch schon. Und dann ist halt eben das Problem, dass sich alles andere einfach auch nicht geändert hat. Das Einzige, was sich wirklich ändert, ist, dass sie versucht, die Abenomics wieder umzusetzen. Vielleicht ein bisschen abgeschwächter Form, aber im Prinzip sind es die Abenomics. Und da weiß man mittlerweile auch, die Abenomics haben Japan zu einem Land von Teilzeitarbeitskräften gemacht und haben das Land verarmt.
Ja, also sie ist im Moment nicht die Sorte von Politiker, die das Land braucht. Das Land braucht einen Klempner und nicht irgend so ein Visionär mit großen Ideen, die ja größtenteils aus Luft bestehen. Guck dir in Amerika, in New York an. Der Mandani, das ist kein Genie, das ist kein Superpolitiker, das ist einfach nur ein Klempner. Der geht nur rum und tut die verdammten Löcher stopfen und die Sachen reparieren, die kaputt sind. Und auf einmal mögen ihn alle Leute. Das wäre in Japan, wäre das auch eine Strategie, aber sie, die Takeuchi ist ein Träumer. Die hat irgendwie was sonst für Ideen, wie sie was machen möchte. Ja, aber
das trifft es eigentlich aber ganz gut, ne? Also es geht eigentlich erstmal darum, die offensichtlichen Probleme, wie halt das Loch in der Wand oder das kaputte Rohr, die, von denen Japan übrigens wortwörtlich genug hat, erstmal zu reparieren. Und das sind eigentlich Sachen, die auch recht einfach und recht schnell sich erledigen lassen. Und danach kann man dann seine Luftschlösser weiterverfolgen. Aber das ist so ein Ding, das hat, glaube ich, die japanische Regierung schon seit Jahren nicht mehr auf dem Schirm, wie man Politik macht.
Man ist auch einfach zu weit weg von der Realität, also von der Lebensrealität mittlerweile. Man lebt irgendwie selber so in seiner Blase und anscheinend ist es halt völlig egal. Das erleben wir hier doch auch. Ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, welcher Politiker guckt denn hier eigentlich nochmal genau nach, wie geht es eigentlich den Menschen wirklich? So, man will die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen und so weiter. Dafür kürzt man das Geld der Menschen. Das ist so unlogisch, weil man will, dass die Menschen mehr ausgeben, wirkt aber im Prinzip den Binnenmarkt ab. Und in Japan ist der Binnenmarkt unglaublich wichtig. Der macht ja wirklich mehr als die Hälfte des eigentlichen Konsums aus, also beziehungsweise der Wirtschaftsleistung. So, und den wirkt man dadurch halt komplett ab. Grandiose Idee. Funktioniert nur einfach nicht. So, aber wir wollen ja jetzt nicht immer nur über die Regierung klagen. Oder
wollen wir nicht.
Nee, wollen wir nicht. Es gibt tatsächlich auch ein paar Sachen, wo man sagen muss, okay, da hat man jetzt mal was Gutes gemacht. Denn die LDP hat jetzt angekündigt, man will die Rechte sogenannter aktivistischer Aktionäre beschneiden. Das sind, es geht darum, dass halt eben Beteiligungsgesellschaften sich in Firmen reinkaufen und dann loslegen und ihr Ding machen, was den Firmen meistens sehr schadet. Und nee, ich rede nicht von Heuschrecken. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Und da will man jetzt gegen vorgehen, weil das schadet logischerweise Unternehmen ohne Ende. So, das war Punkt 1.
Das ist, muss da echt wirklich den Begriff mal klären, weil der ist komisch, aktivistisch. Du denkst an Aktivismus, ne? Leute, die sich für Umwelt einsetzen oder für die Rechte von Minderheiten. Ist es aber nicht. Das ist eher sowas wie Leute, die feindliche Übernahmen haben, die dann sich einkaufen und Druck ausüben und Leute im Endeffekt nötigen und das schadet den Firmen. Ne?
Genau. Ja. So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das halte ich für viel, viel wichtiger, man hat sich tatsächlich darauf geeinigt, die Einsprüche der Staatsanwaltschaft gegen Wiederaufnahmeverfahren ganz massiv einzuschränken.
Jo.
Um es kurz zu erklären. Japan ist ja leider ein Land, wo sehr viele Fehlurteile getroffen werden, anhand von gefälschten Beweisen etc. Blablabla. So, dann landet man im Knast, möchte ein Wiederaufnahmeverfahren haben, strebt es halt an. Problem ist, die Staatsanwaltschaft kann dagegen Einspruch erheben. Und das macht sie auch. Also es kommen sehr selten an solche Verfahren tatsächlich durch. Das grenzt schon mittlerweile an ein Wunder. Hat man aber auch wiederum in den letzten Jahren gesehen, gut, dass man das dann doch durchgedrückt bekommt mit Ach und Krach, also zumindest ab und zu mal. Denn dadurch wurden eklatante Fehlurteile aufgehoben, wie zum Beispiel der Mann, der 50 Jahre in der Todeszelle verbracht hat oder sogar über 50 Jahre und sich herausstellte, oh mein Gott, da wurden ja Beweise gefälscht. Upsi! Ja, toll, super. Außerdem ist danach noch ein Urteil gekommen, da hat man dann festgestellt, Moment, irgendwie hat der Zeuge Blödsinn gelabert. Und jetzt aktuell läuft wieder ein Wiederaufnahmeverfahren und auch das wird wahrscheinlich mit Freispruch enden. So. Aber normalerweise kann eben die Staatsanwaltschaft Einspruch einlegen und dann zögert sich das bis in die Puppen raus. Und genau dieses Recht hat man jetzt eingeschränkt. Die Staatsanwaltschaft kann das gar nicht mehr so einfach.
Das ist klasse. Ich würde sie noch mehr loben, wenn nicht erst das verdammte Kind in den Brunnen fallen müsste, damit das passiert, ne? Ich meine, der Druck aus der Bevölkerung und allem war einfach viel zu groß. Es ist gut, dass sie jetzt in die Richtung eingeschlossen haben, aber es war auch fast schon unvermeidbar, ne?
Richtig. Da kommt noch eine Sache hinzu. Die japanischen Gerichte können die Staatsanwälte künftig zur Vorlage von Beweismitteln verpflichten. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, wo ich ein bisschen gestaunt habe, das wusste ich gar nicht. Tatsächlich konnte die Staatsanwaltschaft vorher sagen, ja, nö, geben wir euch nicht, alles in Ordnung. So, und jetzt ändert sich das auch.
Meine Güte, die krampeln wirklich so ein bisschen die Justiz um. Na, könnte Gott das mal in eine richtige gute Richtung gehen? Hey.
In dem Fall ist es auch dringend notwendig. Weil es ist nun mal so, Japan hat eine Geiseljustiz. Das darf man nicht vergessen. Also man landet wirklich leider sehr, sehr schnell im Gefängnis. Und die Polizei ist bekanntlich auch nicht ganz so zimperlich. Und da geht man jetzt endlich mal gegen vor. Dringend erforderlich.
Ja. Okay, also das sind zwei feine Nachrichten, ne? Also Japan schützt seine Firmen von feindlichen Aktionären und Investoren.
Genau.
Und Japan bastelt endlich an der Justiz herum, wo die größten Löcher sind. Und das sind Schlaglöcher, meine Güte, da kannst du ganz ganze Zeit drin versenken.
Richtig. Und dementsprechend gut, dass sich das ändert. Ob das jetzt nachher wirklich so umgesetzt wird, ist eine Frage, aber zumindest ne, geht es in die richtige Richtung.
Ja.
Man versucht's, man hat sich stets bemüht.
Genau,
ne?
Man versucht. So ungefähr. ja gut, also der Justizminister ist tatsächlich ein bisschen fähiger da drüben, das muss man ganz ehrlich sagen. Dafür gibt es genug andere Schwachnasen. Aber gut. So, weil wir das Thema KI schon hatten. Japan setzt ja auf KI. Man will ja unbedingt weiter nach vorne preschen, am besten in den USA oder beziehungsweise, ich glaube, jetzt ist es China, ich weiß gerade nicht, wer den Kopf wieder vorne hat, den Rang ablaufen in der KI-Entwicklung. Und dafür werden natürlich Rechenzentren gebraucht und das nicht so knapp. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, Japan hat nicht so viel Landfläche, wo man einfach sowas hinbauen könnte. Was macht man? Man baut die Dinger, in Wohnviertel. Das kommt gar nicht so gut an.
Sehr toll.
Richtig, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Mittlerweile ist es aber so, dass der Ausbau der Rechenzentren auf immer größeren Widerstand trifft. Und es immer schwerer wird, die Projekte auch umzusetzen, weil der Widerstand ist wirklich massiv geworden.
Ach, ich kann mir gar nicht erklären, warum die Leute so ein schickes, mordsmäßig, gigantisch lautes Rechenzentrum neben sich zu stehen haben wollen. Wer will das denn nicht? Ist doch schön.
Ich glaube, die Leute in den USA finden das teilweise wahnsinnig toll, dass wir mal Schmutzwasser und so einen Scheiß haben.
Ah ja, also Sarkasmus beiseite. Also die Dinger sind einfach in jeder Form eine Umweltverschmutzung, also abgesehen davon, dass sie halt das ganze Grundwasser aufsaugen wie so ein Schwamm und dafür natürlich nur das Dreckwasser den Leuten in der Umgebung übrig lassen. Sie sind auch extrem laut. Sie sind so laut, dass selbst man schon festgestellt hat, dass die Natur selbst, also Tiere, davon einen Schaden nehmen. Also die werden regelrecht irre und die Vögel sind so gestresst, die sterben einfach und fallen vom Baum. Und ja, der Krach ist 24 Stunden 7 zu hören.
Ja, richtig. Plus die Tatsache, dass da ja natürlich extreme Abluft erzeugt wird, die nicht unbedingt gerade kühl ist. Das ist in Japan besonders toll, in der Nachbarschaft sowas sitzen zu haben. Denn man möchte mit der Klimaanlage es kühler haben und kriegt dann so eine Klimaanlage, die das Klima nochmal nach oben schießt. Das ist auch nicht so toll. Naja, und so weiter und so fort. Das war insgesamt für Anwohner eine ganz beschissene Geschichte. So, und dementsprechend gehen halt immer mehr Menschen auf die Barrikaden. Und hauen auch wirklich dagegen, weil man einfach die Dinger nicht in seiner Nachbarschaft, ergo in der Innenstadt oder sonst irgendwo haben möchte.
Ja, das ist ein riesengroßes Problem für Japan von der Geografie sogar. Weil 85% von Japan sind Berge, die du schlecht bebauen kannst oder gar nicht. Das wäre sehr, sehr teuer. Deswegen batschen die dahin, wo Platz ist. Und Platz ist da, wo die Leute wohnen. Das ist das riesengroße Problem. Ich sag jetzt was Schreckliches, aber es ist eigentlich gut, dass sich Japan bemüht, mehr Rechenzentren hinzustellen, wenn man es zynisch nimmt. Ne? Weil, wenn man in die Zukunft guckt, es ist besser, wenn du selber Rechenzentren hast, als dass du von irgendwelchen Monopolen aus Amerika abhängig bist.
Ja, das unterschreibe ich sofort. Das Problem ist halt einfach nur, dass die Dinger der aktuellen Generation einfach nicht für die Nachbarschaft geeignet sind.
Nee, kriegst du nicht hin.
Und das ist es eben. Ja. So, und dann gibt es dann noch ein Problem. Die japanischen Bauvorschriften berücksichtigen Rechenzentrum eigentlich so gut wie gar nicht. Tatsächlich laufen die Dinger als Bürogebäude und nicht als Industrieanlage. Und dadurch haben die es natürlich leichter, dass man die irgendwo hinklöppeln kann. Würden die aber als Industrieanlage eingestuft werden, dann wäre die ganze Geschichte ein bisschen anders. Und dementsprechend versuchen gerade ganz viele Anwälte, genau das zu erreichen.
Meine Güte, wenn du das in SimCity machen würdest, dass deine verdammte Industrie und deine Büroanlage auf einmal Plätze tauschen könnten, das würde sofort deine Punktezahl ins Bodenlose runterkellern.
Gibt es SimCity überhaupt noch?
Hey, ja. Die alten Spiele sind trotzdem gut.
Ja, ich wollte nur sagen, aber warum beim Rechenzentrum aufhören? Deklarieren wir doch ein Atomkraftwerk auch als Bürositz. Warum nicht? Dann bauen wir das auch mitten in Tokio. Kein Problem.
Wenn ich über die Nachricht nächste oder übernächste Woche schreiben muss, ne, dann unterhalten wir uns beide mal.
Es ist halt so frustrierend, weil ich meine, das ist ja nun wirklich keine Überraschung mehr, dass diese Zentren einfach eine enorme Belastung von Natur und Mensch sind. Und dann tun sie jetzt alles so überrascht, so, ach, die Leute wollen die nicht haben. Ach Mensch, ich verstehe gar nicht, warum.
Ja, es ist unverständlich.
Und dann machen die aber so ein Fass auf wegen Solarzellen, ne?
Ja.
Oh, wir können das nicht hinstellen. Das ist ja eine Verschandelung für Natur, übrigens auch in Japan, ne? Also wir können das nicht auf die Berghänge packen. Wie sieht denn das aus? Das verschandelt ja die Natur und die Menschen wollen das ja auch nicht haben. Oder Windräder. Und dann denke ich mir, ja, aber so ein Rechenzentrum, das ist total okay, wenn wir das irgendwo in irgendwelche Wohngebiete stellen.
Ja, das, da herrscht halt Torschlusspanik, weil, ja. Ich habe ja schon darüber geredet, dass KI drei große Hindernisse hat. Ne? Einmal die Energie, der Ausbau der Energie kommt nicht hinterher. Einmal die Technik an sich, die KI wird einfach nicht wirklich mehr schneller, so wie es in den letzten Jahren gegangen ist. Und dann, sie müssen einen Abnehmer finden. Das Problem ist, beim Abnehmer finden, den basteln sich die großen Firmen jetzt selber, indem sie einfach durch ihre Wirtschaftsmarkt den Normalnutzer rauspreisen, ne, dass du dir deinen normalen PC nicht mehr leisten kannst bald, wollen sie, dass dann halt die Leute PC-Leistungen sich mieten bei irgendeinem Rechenzentrum über online. Mhm. Ne? Und klar, wenn das die Zukunft ist, die Leute einfach erzwingen durch Wirtschaftsmacht und du keine Wahl hast, weil du kannst dir keinen PC leisten, dann ist es besser, wenn Japan seine eigenen hat und du nicht verdammt normalerweise angewiesen bist auf Amerika und deine ganzen privaten und Geschäftsdaten dann bei denen auf ihren Servern liegen. Ne? Aber
ja,
aber trotzdem.
Das würde ich auch nicht machen wollen.
Ne, es ist, aber du kriegst es halt nicht durch. In Japan hat noch mal eine extra Hindernisse bis also von Energie und von Technik abgesehen.
Mhm.
Nee, geht nicht. Du kannst es vielleicht irgendwie künstliche Insel basteln und dann ins Wasser batschen, aber es wäre auch zu teuer.
Ja, also so aktuell funktioniert es jedenfalls nicht.
Nee.
Ja, das ist halt das Problem. So, kommen wir doch mal zu was. Nee, schön ist es eigentlich auch nicht. Ah, hier haben wir noch eine schöne News. Die Insel Kensenuma Oshima in der Präfektur Miyagi, die wurde ganz, ganz böse 2011 von dem Erdbeben und Tsunami getroffen. Und zwar richtig böse. Und diese Stadt hat doch tatsächlich jetzt ihr letztes Wiederherstellungs- oder Wiederaufbauprojekt abgeschlossen, nämlich eine Monorail, die Touristen auf dem Berg, der da ist, hochbringen und wieder zurück.
Yay.
Nice.
Eine schöne Nachricht.
Ja, das ist wirklich toll, denn ursprünglich stand dort mal ein Sessellift, der wurde 2011 logischerweise komplett zerstört. Und die ist natürlich nicht so toll, vor allen Dingen, weil die Insel zum Sanriku-Fuku-Nationalpark und zum Sanriku-Geopark gehört. Das heißt, es ist also wirklich tatsächlich eine sehr, sehr schöne Ecke. Und jetzt kann man halt wieder Touristen transportieren. Endlich. Was hoffentlich auch viele in Anspruch nehmen werden.
Ja, das ist ja immer noch so ein Thema, dass die Region bei Touristen ja noch nicht so beliebt ist. Wobei ich dachte eigentlich, so Katastrophentourismus ist ja normalerweise in Zeiten von Social Media so ein großes Ding. Anscheinend aber nicht dort. Ich wünsche mir natürlich, dass da viele Touristen hinkommen.
Da kannst du wohl mehr keinen Katastrophentourismus machen. Die Ecke wurde schon wieder aufgebaut. Tatsächlich die Städte, die sich gerade wieder oder die gerade wieder geöffnet werden, die ja eine Verbotszone waren, da geht der Katastrophentourismus gerade ab wie Schmitz Katze tatsächlich.
Ja, es ist manchmal ein bisschen komisch. Es wirkt so wie ein seltsamer Markt, der sich nicht vorhersehen lässt, weil die Touristen anscheinend verschmähen auch einige schöne Zuglinien in Japan, ne? Ja. Wie durch die Tohoku-Region und so. Die haben sich ganz fein gemacht für den Tourismus, aber da geht keiner hin, ne? Deswegen, auch wenn das eine ganz feine Sache ist, keiner weiß, ob es funktioniert, was irgendwie so unsicher macht, ne?
Hoffe mal, dass es funktioniert. So, und jetzt eine Nachricht, da muss ich ehrlich sagen, habe ich ein bisschen geschmunzelt, denn wir haben ja schon x-mal darüber berichtet, wie toll Dating-Apps in Japan laufen. Ne, da unglaublich viele Nutzer, immer mehr und so weiter und so fort. Und dann haben wir angefangen darüber berichten, dass es immer mehr Klagen gibt, weil immer mehr Betrüger unterwegs sind und so weiter und so fort. So, und jetzt kommen wir zur dritten und damit haben wir dann eigentlich die Dreierkonstellation absolut perfekt. Denn in Japan entscheiden sich immer mehr Menschen mit Heiratswunsch für eine kostenpflichtige Ehevermittlung. Also wieder back to the roots.
Der Klassiker.
Ja, genau. Das ist der Klassiker. Und es sind wirklich immer mehr Menschen, weil sie einfach die Schnauze voll von Apps haben.
Kann ich auch verstehen. Da kriegst du halt wirklich schwarz auf weiß genau vorgelegt, wer das ist und was er macht und sonst so. Ja. Und gut, man muss natürlich sagen, da wird auch ein bisschen geschönt. Da haben ja auch meistens die Eltern noch die Fingerchen im Spiel.
In dem Fall tatsächlich nicht. In dem Fall geht es nämlich um Heiratsvermittlung, wo die Eltern überhaupt keine Rolle spielen.
Ah, das ist natürlich zusätzlich ein Bonus. Da hast du ja nicht den Stress, dass Mutti daneben sitzt und sagt, jetzt sag schon ja, endlich.
So ungefähr. So, mir gefällt sie. Das heißt, sie hat die, oh Gott. Nee, tatsächlich geht es halt wirklich darum, dass die Menschen für sich selber entscheiden, ich gehe jetzt zu einer Partnervermittlung, also Ehevermittlung in dem Fall. Man wird da auch sehr lang betreut, also vom ersten Date bis zur Hochzeit im Prinzip. Und auch erst dann wird wohlgemerkt die komplette Zahlung fällig und so weiter und so fort. Aber überhaupt, dass das wieder ansteigt, ist halt erstaunlich, weil wie gesagt, wir hatten seit der Pandemie eigentlich immer wieder darüber berichtet, jo, Apps sind das Ding schlechthin und Tokio macht sogar eine eigene App auf, Blasels, blub, weil so, ja, Partnervermittlung cool, wenn sie online schon statten geht. Und mittlerweile gibt es halt diesen gegensätzlichen Trend und das fällt halt schon ganz schön auf, muss ich sagen.
Das finde ich ein bisschen schade. Die staatlichen, die von der Gemeinde, die Programme, die Apps, die haben es nicht rausgerissen dann jetzt, ne?
Ja, nicht so wirklich, weil Betrug ist da trotzdem, also trotzdem bei Prüfung halt da. Aber, ja, man setzt halt wieder auf das Persönliche.
Ja, wie gesagt, kann ich verstehen. Ich meine, die Apps haben ja auch nur zugenommen, weil da war ja so eine Sache, nannte sich Pandemie und da war halt so Treffen mal auf einen Kaffee oder Spaziergang ein bisschen schwierig, ne? Ja. Das war dann halt viel bequemer, schnell mal zu Hause, höchstens dann auch vielleicht noch über Zoom. Naja, und ich meine, wenn man schon jemanden am besten bis der Tod einscheidet finden möchte, dann sollte man, glaube ich, auch direkt gleich auf erste Kontakte setzen, um zu wissen, ja, das passt oder eher nicht. Kann ich, wie gesagt, verstehen, dass da so umgeschwenkt wird.
Ja, Japan hat aber in gewisser Weise hat sie Tradition da in dem Bereich und es gibt eine ganze Menge etablierte Geschäfte. Andere Länder können nicht einfach so sagen, ja, wir gehen zurück zu solchen Dingen, weil es bei niemandem so richtig üblich, oder?
Nicht mehr, denke ich mal. Also ich meine, ich weiß halt, wenn man so alte Schinken mal liest oder Filme guckt, dann wird das vielleicht mal ab und zu erwähnt, dass es da so Heiratsvermittlungen gibt, aber ich glaube, dass es nie irgendwie der Standard war. Also weder in Deutschland noch, was würde mir jetzt einfallen, Großbritannien hatte sowas, glaube ich mal, dass dann da so Agenturen waren, aber war, glaube ich, nie so gesellschaftlich etabliert, dass man sowas macht. Das war mehr so wenn man wirklich verzweifelt war, dann ist man da halt hingegangen, ne?
Also Japan hat seine Ausweismöglichkeit und wir bleiben auf den Apps hängen hier. Ne? So, nein.
Oh Gott. Na gut, ich meine, ja. Ich kann das sagen, abseits der Apps ist man erfolgreicher. Ja. So, was haben wir noch? Ach ja, genau, eine Sache. Liebe Leute, wenn ihr nach Japan reisen wollt, um Himmels Willen, tut uns mal einen Gefallen, reist doch mal in die Region Tohoku. Denn laut aktuellen Umfragen haben ausländische Touristen kaum Interesse daran, in diese Region zu reisen. Und ich verstehe einfach nicht, wieso.
Werbung? Ja. Ist das ein Problem von Werbung?
Eigentlich machen die ziemlich viel Werbung, aber die meisten, nö. Also klar, ich meine, die meisten reisen eh nur auf die goldene Route. Ne? Man ist in Japan, also Tokio, Kyoto, Osaka. Point. So, warum noch woanders hin? Ist ja schön. So, wir wissen aber auch, dass Besucher, die wiederkommen, eigentlich eher gewillt sind, woanders hin zu reisen, weil sie einfach die goldene Route schon in- und auswendig kennen. Ja, aber selbst da, bei den Wiederkehrern, ist es was anderes, denn man kennt die Region, aber ja, das war's dann halt eigentlich auch schon.
Okay, man kennt die Region. Fukushima ist der bekannteste Ort. Das haben die Leute mal gehört, aber das ist nicht unbedingt hilfreich.
Ja. Das ist es. Aber mein Güte, es ist doch noch abseits von Fukushima einiges da. Ich meine, hallo.
Ja.
Ich meine, es ist die Präfektur Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata. Hallo? Warum nicht? Nein, ohne Witz, die Region ist wirklich wunderschön und deswegen verstehe ich es ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Naja, vielleicht weil sie gerade zu unbekannt ist, ne? Also grundsätzlich können die Leute mit Tokio, Kyoto und Osaka und vielleicht noch Hiroshima, Nagasaki und Hokkaido was anfangen, aber mit dem Rest eher weniger.
Tja, komischerweise. Deswegen, also liebe Leute, guckt es euch mal an und wenn ihr nach Japan reist, versucht's mal. Okay, Fukushima kann ich sogar nachvollziehen, wobei ich dazu sagen muss, auch Fukushima hat richtig schöne Ecken. Lohnt sich tatsächlich auch ein Besuch hin. Vielleicht nicht unbedingt gerade in Richtung eines gewissen Atomkraftwerks, aber drumherum ist auch ganz schön. So, es ist Sommer, es ist heiß. Man müsste doch davon ausgehen, dass die Leute jetzt eigentlich zu den Badestränden rennen. Denn die Badestrand-Saison hat in Japan begonnen. Yay. Kennt ihr wahrscheinlich alle aus Animes und so weiter. Ist ja so ein ganz dickes Ding. Dann hat man da die tolle Strand-Kiosk-Bude und so weiter und so fort. Tja, aber tatsächlich sterben die Badestrände in Japan langsam aus.
Das ist echt, es ist komisch, ne? Ich hätte gedacht, dass dann die Touristen zumindest zu Badeständen gehen. Weil
die meinen ja Badestrände tatsächlich eigentlich. Also Touristen siehst du bei Badestränden so gut wie gar nicht.
Das ist irgendwie komisch, weil bei Japan hast du es nie weit weg zum Strand, oder?
Nö, eigentlich nicht. Ist tatsächlich ein bisschen seltsam, aber es ist wirklich so, es schließen immer mehr. Und mittlerweile sank die Zahl der betriebenen Badestände zwischen 2016 und 2025 um 145 von 1111 auf 966. Tendenz weiter schließend. Wo gemerkt, es gibt mehrere Probleme. Also zum einen die Erosion. So, man hat ja oder war ja so frei und hat ganz viele Staudämme und so weiter gebaut. Ja, gut, die führen jetzt natürlich dazu, dass nicht mehr so viel Sand durch die Flüsse an die Strände kommen und sehr viel abgetragen wird. Das betrifft übrigens alle, also nicht nur Badestrände. Dadurch verliert Japan immer mehr dieser schönen Sandstrände. Das zweite Problem ist, es fehlen Saisonkräfte, weil, Arbeitskräftemangel. Nächstes Problem sind höhere Kosten. Und ein ganz großes Problem ist die extreme Sommerhitze, weil unter der Sonne will keiner garnen, deswegen geht man auch nicht an den Strand.
Ja, okay, der ist im Moment schon gefährlich, der Strand.
Also, ja.
Kannst du, wenn du nicht aufpasst, kannst du sogar im Wasser irgendwie umkippen an der Hitze.
Das ist es eben. Und dementsprechend sterben diese traditionsreichen Badestände gerade wirklich aus.
Das ist
eigentlich
ein bisschen
schade.
Komisch. Ja, es ist wirklich seltsam. Ne? Manchmal denke ich mir, es liegt einfach an der Zeit. Ne? Die Leute gehen weniger zum Strand als ein Freizeithobby.
Naja, das Problem ist, man will bei der Sonne, Hitze in der Freizeit gar nicht rausgehen. Was
ja.
Ich persönlich übrigens gut verstehen kann.
Naja, das ist so, als wenn man sich in den Suppentopf dann setzt. Ne?
Ja.
Aber weißt du, ich habe zum Beispiel alte so kleine Journals, so Informationszeitschriften aus den 60ern und 70ern für Binnenschiffer. Und da sind Warnungen drin. Es gab in Deutschland dann so viele Badegäste an den Flüssen, die dann auf die Schiffe geschwommen sind, dass es gefährlich sein kann.
Ja.
Ne? Sehr gefährlich für den Schifffahrer. Und das könntest du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Ne?
Nee,
also
eigentlich tatsächlich nicht.
Die Hobby, an den Strand zu gehen oder zum Wasser zu gehen und zu schwimmen, das war mal voll ein Ding. Und dann überlege ich mir auch, das hat heute bestimmt auch damit zu tun, dass die Hobbys sich geändert haben und die Art, wie du deine Freizeit verbringst. Ne?
Und vielleicht, weil auch die Pegelstände ein bisschen zu weit runtergegangen sind. Mittlerweile ist ein bisschen wenig Platz für Schiff und Schwimmer. Siehe Rhein zum Beispiel, der hat ja momentan gerade ganz, ganz böse Probleme. Außerdem 92 Zentimeter sind jetzt auch nicht um gerade, sind ein besseres Planschbecken. Das ist der Pegelstand gerade übrigens bei Köln, wobei ich glaube, der dürfte heute noch mal ein bisschen runter sein, das war der gestern. Ja, ich denke mal, klar, das spielt wahrscheinlich auch mit rein, aber die Badestrände sind halt ja nur eine kurze Saison. Und insofern sollte das eigentlich weniger reinhauen, aber ja, trifft es halt volle Kanne. Und das wohlgemerkt in einer Zeit, wo Schwimmbäder auch in Japan massenhaft schließen.
Puh, meine Güte, nicht, dass die Leute vergessen und verlernen zu schwimmen. Das wäre nicht gut, nicht praktisch.
Das tun sie sowieso schon, aber das hat eher mit dem Schulsport zu tun.
Ha.
Ja. So, jetzt haben wir noch eine Sache in eigener Sache, denn wir haben letzte Woche ein Special tatsächlich veröffentlicht. Das war sogar ziemlich interessant, auch wenn sich das ein bisschen schwierig anhört. Wir haben die Folge 418 veröffentlicht und da geht es um die Bayerische Kendo-Meisterschaft 2026, die, ich glaube, wenn der Podcast raus ist, schon durch ist. Ja, leider. Aber wir haben mit Daniel Pochard gesprochen. Der hat den vierten Dan in Kendo und hat in Ottobrunn sein eigenes Dojo. Hat einen unglaublichen Hintergrund. War ein sehr interessantes Gespräch. Und wir haben uns dort mal über die Meisterschaft selbst natürlich, wie man das Ganze organisiert und so weiter und so fort, aber auch natürlich über Kendo, wie man in Deutschland Kendo betreibt, einsteigen kann und so weiter gesprochen. Ist ein sehr interessanter Podcast geworden. Da sind Alia und ich dabei. Hört mal rein, können wir sehr empfehlen. So, und weil wir Ende des Monats haben, ist jetzt Matze dran, denn wir haben eine Monatsvorschau für euch.
Oh ja, der berühmt-berüchtigte August. Da sind Veranstaltungen noch und nöcher im August. Sehr viel, sehr viel. Fängt an am 1. August mit dem Natsuhikari Japan Festival in Berlin. Das ist dort in den Wilhelm Studios von Berlin. Eintrittskarte sind 29 € für Erwachsene Und das hat eine ganze Menge Kurse und Seminare, wie zum Beispiel für eine Teezeremonie oder auch einen Japan-Schnellkurs. Ne? Das ist ganz interessant. Das ist von den Dream Labs, bei deren Webseite kann man das ansurfen und da sich informieren. Ebenfalls am selben Wochenende ist das Japan-Festival und Kreativmarkt in Dresden. Das ist dort im Haus der Presse in Dresden. Das Schöne dabei ist, der Eintritt ist frei. Und es geht 2 Tage lang. Hey, feine Sache. Dann 2 Wochen später, vom 14. August bis zum 16. ist es Mein Matsuri 2026. Das ist dort im Büsing-Palais in Offenbach. Und ein Wochenendticket kostet 50 Euro. Die einzelnen Tage sind billiger. Samstag sind 35 Euro, Sonntag 30, Freitag ist noch billiger. Ne? Dann selbes Wochenende in Bremen ist die NipponCon 2026. Die ist dort im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus. Da kostet ein Con-Ticket 38 Euro, also für die beiden Tage. Und 33 Euro im Vorverkauf. Vorverkauf ist, glaube ich, noch bis 4. August oder so. Also kann man noch kriegen. Ne? Eine Woche später, am 22. August, ist die Kontaku in Magdeburg. Ist da im AMO-Kulturhaus. Da ist es noch etwas billiger. Wochenendticket kostet 23 Euro, geht auch 2 Tage lang. Am selben Wochenende, an einem Tag, ist noch eine weitere Natsuhikari Japan Fest. Diesmal in Köln. Selbes Angebot wie das in Berlin und auch derselbe Preis von 29 Euro. Das findet dort im Karlswerk Victoria und im Club Volta Köln statt. So, als letztes haben wir noch am 23. August den zweiten Japan-Markt in Leipzig. Der ist dort im Täubchental in Leipzig. Da kosten die Tickets 19 Euro für den Tag. Die gibt's aber nur online. Es gibt keine Tageskasse. Also müsst ihr da bestellen, wenn ihr hin wollt.
Und dann ist natürlich noch die Gamescom.
Die Gamescom, jawohl. Die ist auch am Ende des Monats. Aber da ist leider Gottes nicht so viel Japan-Kram, ne?
Keine Kurse. Nee, das nicht. Es gibt was Japanisches, also Merchandise, klar, logisch. Aber nö, das hält sich dieses Jahr tatsächlich ganz schön in Grenzen. Egal, ich freue mich drauf, ich bin am Mittwoch da.
Gut, wer nicht zur Gamescom geht, der kann sich vor den Fernseher setzen. Wir haben nämlich auch einiges an Programm. Am Freitag, den 7. August, haben wir gleich mal die ganze Reihe Wildes Japan, alle 3 Folgen. Das ist Honshu, der Südwesten und Hokkaido. Das wird am nächsten Tag nochmal wiederholt, am 8. August. Und am Sonntag darauf haben wir was Neues. Atsuchi, die Burg des Samurai, läuft auf ZDF. Das geht um die Burg, die Oda Nobunaga gebaut hat. Eine wirklich große Prunkburg. Na, sehr wichtig für die Samurai, ist nur wenige Jahre danach komplett abgebrannt. Und da nachzuforschen, wie die wirklich ausgesehen hat, das ist interessant. Eine Woche später läuft auf ZDF Neo Weltensaga 2, die Schätze Japans. Da geht's um all die UNESCO-Welterben in Japan. Und das sind eine ganze Menge. Das wird auch nochmal wiederholt am 22. August. Am Donnerstag, den 8. August, läuft ebenfalls auf ZDF Info, Info, Überleben hinter Gittern. Das ist über die Gefängnisse in Japan. Allerdings ist es von der Zeit vor der Reform. Jetzt im Moment sind die Gefängnisse in Japan dabei, sich zu ändern und zu wandeln. Also wer noch einen Einblick haben möchte, wie es davor aussieht, dann kann da hier mal reinschauen. Am Sonntag, den 23. August, läuft auf One Terra wieder mal Meister des Zen-Gartens aus der Reihe Planet weltweit. Hatten wir schon öfters drin, ist aber wieder spaßig. Die Steingärten sind sehr schön anzuschauen. Und am Montag, den 24.8., läuft auf Arte Bento aus Küchen der Welt. Also es geht um die kleinen Lunchpakete, die man in Japan macht. Und da gibt's einiges zu beachten. Das erste Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich es auch falsch gemacht. Ich habe das Zeugs warm da reingesteckt und dann war es natürlich Mittag alles matschig. Fehler.
Bento ist eine Kunst für sich.
Ja. Das stimmt, das stimmt. Boah, was die manchmal sich da einfallen lassen, alles, ne?
Yep. Dann Netflix haben wir auch, beziehungsweise Netflix hat ein Fimmel für die Fate-Marke. Da kommt eine ganze Menge, das holen sie alles nach, ne? Fate Grand Order kommt die Serie und die 3 Kinofilme dazu. Ab dem 5. August. Und dann kommen noch die drei Kinofilme von Fate Stay Night, Heaven's Feel plus die zwei Staffeln von Fate Zero. Alles am 5. August. Im Endeffekt, die ballern alles dir um die Ohren, was noch nicht auf Netflix war von Fate. Und das ist alles Action. Sehr, sehr viel Action. Deswegen, also, wer den Unsinn gern haben möchte, dem empfehle ich das auch. Das ist eine feine Sache.
Naja, ist man lange beschäftigt, aber bei dem Wetter will man ja sowieso nicht raus, also
ja.
Macht's euch gemütlich.
Ansonsten laufen auf Netflix eine Menge Simultan-Ausstrahlungen, Simulcasts, die aber 1. Juli angehangen haben, die gehen noch eine Weile. Daneben läuft noch ab 8. August The Ribbon Hero, was eine Umsetzung von einem alten Osamu Tezuka-Manga ist. Ist sehr spaßig, besonders weil sie hier komplett vom Original weggegangen sind und ihr eigenes Süppchen kochen. Also es ist eine wilde Angelegenheit. Dann habe ich noch zwei Bücher rausgesucht. Einmal am 3. August kommt raus das Ramen-Express-Kochbuch von Haruto Miyazaki. Das ist natürlich sehr praktisch. Ein Ramen-Kochbuch braucht jeder, weil die Nudelsuppe sieht einfach aus, aber in Wirklichkeit muss man sich einiges an Arbeit machen, wenn man eine feine haben möchte. Ja. Und dann habe ich rausgesucht am 20. August von Ren Mizuniwa die Gespräche der Katzen bei Nacht. Hat mich so ein kleines bisschen an Felidae erinnert, aber kein bösartiger Thriller, kein Krimi, sondern es geht um vier Katzengeschwister, die bei einem Messi-Haushalt aufwachsen und dann gerettet werden, ne, vom Tierschutz. Und die kommen dann alle in neue Heime, aber getrennt. Das hält die Katzen nicht davon ab, miteinander noch Kontakt zu pflegen. Und wenn ihre Herrchen und Frauchen in lauter Probleme kommen, die eine Katze nicht lösen können, dann treffen sich die vier und schmieden Pläne, um ihre Dosenöffner zu retten.
Oh, ja. Dosenöffner muss man retten.
Ja, braucht man. Kann man gut gebrauchen.
Jo. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer, weitere News gibt es auf subika.com. Nochmal kleiner Hinweis auf unser Special. Das war dann die Folge vor dieser Episode. Hört mal rein. Ist eigentlich ziemlich cool geworden. Ansonsten, ihr könnt uns bei Google abonnieren als bevorzugte Quelle. Da würden wir uns wahnsinnig übrigens drüber freuen. Das hilft uns nämlich unglaublich, weil bei dem Google-Chaos hat ein kleines Seitenbekannte immer ein bisschen schwerer. Noch ein kleiner Verweis. Am Freitag war das, kommt der Anime-Buster auf unserer Schwesterseite Raikoka heraus. Auch da könnt ihr gerne mal reinhören. Da geht es natürlich dann nur um Anime. Und ansonsten, wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.